Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 12. November 2024. Und ich freue mich ganz ausdrücklich, dass Sie alle da sind. Ja, wenn man es einmal geschafft hat, um 4 Uhr morgens aufzustehen, sich da etwas das Gesicht zu benetzen, um den Prozess des Erwachens zu beschleunigen, dann natürlich präsentable Kleider anzuziehen, um schließlich dann doch das nicht allzu weit von zu Hause entfernte Büro zu erreichen, die Treppen zu bezwingen und dann mit einem nächtlichen Blick über den Zürichsee diese Sendung vorzubereiten. Ja, dann befällt einen ein kleines Hochgefühl und eine euphorisierende Fröhlichkeit. Selbst angesichts der Tatsache, dass ich ja jeden Morgen gewissermaßen an eine Betonwand, zum Teil also sehr abweisender Nachrichten da heranpralle und trotzdem immer wieder den Lichtblick sozusagen, ja, das Licht am Ende des Tunnels in der Finsternis zu sehen, und das gibt es eben immer. Und nicht zuletzt, und das möchte ich wirklich herausstreichen, ist es für mich ein Riesenaufsteller im Wortsinn, dass mir so viele Leute da draußen folgen, dass sie dabei sind, dass viele von ihnen seit Jahren schon dabei sind und mich auch mit Kritik und guten Vorschlägen ermutigen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und seien Sie alle versichert, ich versuche da auch meine übrigen Pflichten nicht zu vernachlässigen. Ich bekomme viele Mahnungen, man möge sich um die Familie kümmern. Natürlich kommt da vieles zu kurz, aber kann Ihnen also doch hier versichern, dass diese Priorität selbstverständlich bei mir bewusst ist. Das Leben ist interessant, meine Damen und Herren, und es wird uns ja ein Blatt zugewürfelt, auf das wir keinen Einfluss haben. Wir sind gewissermaßen das Produkt von Kräften, die weder wir noch unsere Eltern jemals beeinflussen konnten, und man kann einfach nur dankbar sein für das, was man täglich erleben und prestieren kann. Die Nachrichten, ich habe gestern gesprochen über das Interview, nein, ich habe eben nicht gesprochen über das Interview, das der amerikanische Ex-Botschafter in der Schweiz, Ed McMullen, der Neuen Zürcher Zeitung gegeben hat. Er hat ja bereits letzte Woche mit meinem Kollegen Urs Gehriger in Mar-a-Lago sich unterhalten und dort im Prinzip das gesagt, was eben wir an ihm immer so geschätzt haben. Und ich habe das doch, nein, ich habe es erwähnt gestern, Entschuldigung, ich habe es erwähnt, Ed McMullen, er solle zurückkommen in die Schweiz. Bitte verzeihen Sie, manchmal geht es so schnell, da vergisst man es. Nein, ich habe es erwähnt, aber ich möchte darauf zurückkommen. Und es zeigt Ihnen einfach anhand dieser Person und der Aussage, der zentralen Aussage von Ed McMullen, was der Unterschied ist zwischen der Biden-Administration und der Trump-Administration für die Schweiz. Die Biden-Administration, obwohl in den Medien massiv bejubelt, aus meiner Sicht skurrilerweise bejubelt, war für die Schweiz nicht gut. Ich meine, Sie sehen das an den Äußerungen des jetzt abtretenden Botschafters Miller, der ja unser Land wiederholt beleidigt hat, der es versucht hat, gewissermaßen zur Konfiskationswaffe gegen russische Staatsvermögen sich gewissermaßen ans Halfter zu binden. Gewissermaßen der Cowboy, der woke Cowboy aus dem Wilden Westen, der auf alles feuert, was sich da der amerikanischen Sendungsmission widersetzt. Und der Ed McMullen ist eben ein Mann von ganz anderem Zuschnitt und eben auch großartig, wie er das ausgesprochen hat. Ich zitiere hier aus dem NZZ-Interview. Wir werden in der Weltwoche natürlich auch den Abdruck jenes Gesprächs zwischen Urs Gehriger und Ed McMullen für Sie dokumentieren. Sie sprechen, also er sagt das zur NZZ, und das ist eben wichtig, weil die NZZ im Prinzip auf der gleichen Linie ist wie die beiden Administrationen. Sie sprechen die überraschende Kritik an der Umsetzung von Sanktionen und dem Kampf gegen Geldwäscherei an. Mir scheint, die gegenwärtige US-Administration hat ein absolut trostloses Verständnis der schweizerischen Neutralität und ihrer Bedeutung, die Schweiz zu behandeln, als wäre sie ein NATO- oder EU-Mitglied zeigt, dass man die Schweizer Neutralität nicht versteht und den Wert, den diese für die USA hat. Ich habe diesen Wert selbst erlebt, als wir mit der Schweiz zusammengearbeitet haben, um Geiseln aus Iran nach Hause zu bringen. Ich bin überzeugt, die schweizerische Neutralität hilft der Sache von Frieden und Freiheit in der ganzen Welt. Wenn wir Frieden zwischen der Ukraine und Russland verhandeln, sollten wir dazu in die Schweiz gehen. Sicher, es gibt Dinge, wo man nicht mehr neutral sein kann und Partei ergreifen muss, aber das muss die Entscheidung der schweizerischen Regierung, des Schweizer Volkes sein und nicht diejenige der amerikanischen Regierung. Zitat Ende, Ed McMullen, früherer Botschafter und hoffentlich auch zukünftiger Geschäftsträger von Donald Trump in der Schweiz. Ich würde mich riesig freuen. Er war ein toller Mann, ein toller Vertreter auch seines Landes von einer ausnehmenden Freundlichkeit. Ja, und dezidiert amerikanisch. Mit dem letzten Satz bin ich natürlich nicht einverstanden, diese Relativierung der Neutralität. Natürlich ist jeder Mensch, jeder Schweizer jederzeit frei, nicht neutral zu sein in allen möglichen Fragen. Das ist ja genau der Witz der Neutralität, dass der Staat neutral zu sein hat und dadurch eben die Gewissens- und Meinungsäußerungsfreiheit erst so richtig entfesselt und den Leuten eben diese Stellungnahme selber überlässt. Wenn der Staat eben zu allem eine Meinung vorgibt, ja, dann versetzen sie sich ja je nach Konfliktlage immer auch in ein Konfliktverhältnis zu ihrer eigenen Regierung. Wenn die sagt, wir stehen auf der Seite der Ukraine und sie sagen, ja nein, das ist gefährlich, ja dann sind sie ja schon ein halber Dissident, dann fallen sie gewissermaßen dem Bundesrat in den Rücken. Deshalb muss man eben von der Regierung eine umfassende, unbedingte und immerwährende und auch bewaffnete Neutralität verlangen. Aber ungeachtet all dessen, das sind tolle Aussagen hier von Ed McMullen und sie zeigen Ihnen, dass diese frenetische Panikmache, die wir da in den Medien über Trump gelesen haben, vor allem auch aus schweizerischer Sicht überhaupt nicht berechtigt ist. Wir haben eine ganze Reihe von interessanten Nachrichten heute in den Zeitungen und ich habe ja geschrieben, in der aktuellen Ausgabe kommt jetzt die richtige Zeitenwende und tatsächlich ist natürlich die Wahl des amerikanischen Präsidenten eine seismische Veränderung, könnte man sagen, der Politiklandschaft, weil durch diese Wahl etwas bekräftigt wird, was sich natürlich schon abgezeichnet hat, nämlich ein Pendelschlag weg von dieser grünen und linken Ideologie, die sich, man kann das jetzt positiv formulieren, sehr idealistisch an fernen Zielen orientierte und auch gewissermaßen das progressive Element, das nach vorne drängende Element, die Menschen verabsolutierte, gewissermaßen die Befreiung bis hin zur Befreiung von der Biologie, von der Familie, von den Traditionen, von der Natur. Eben, man kann sein Geschlecht umändern mit einem Willensentscheid, 75 Franken bei der Einwohnerkontrolle reichen. Ich meine, ich will das nicht nur karikieren, machen sich viele darüber lustig, aber man muss solche Bestrebungen immer auch natürlich als Ausdruck der nach Freiheit und Emanzipation drängenden menschlichen Natur interpretieren. Die fallen ja auch nicht einfach so vom Himmel. Das hat ja auch seine Vorgeschichte und seine Einbettung, aber man hat es eben übertrieben, wie man immer alles übertreibt und vor allem auch die Linken, aber mit ihrer ganzen moralisierenden Tendenz und dieser Selbstgerechtigkeit und dann damit verbunden natürlich auch dieser heuchlerischen Nicht-Einhaltung von Maßstäben bzw. deren willkürlicher Anwendung immer wieder natürlich den Selbstwiderspruch hier zu gewärtigen. Nun, jetzt verändert sich das Ganze, man hat eine Rezession, es merkt jeder, der Hinterste und der Letzte, dass da Probleme entstanden sind und jetzt schlägt das Pendel einfach wieder in Richtung mehr konservativ, bewahrend, vernünftig, zuerst einmal schauen, ob das Neue sich auch bewährt und nicht einfach gleich da mit der Tür ins Haus fallen. Und das sehen Sie natürlich in den Zeitungen und eine Zeitung, die das sehr genau registriert, im Moment ist der Tagesanzeiger, vielleicht weil der Tagi merkt, dass er eben vielleicht etwas zu stark auf diesem progressiven Trip da unterwegs war. Und heute hat es ein sehr interessantes Interview drin mit dem Star-Historiker Harari. Das ist Yuval Noah Harari, ein bekannter Mann, als Technologiekritiker, Kritiker der künstlichen Intelligenz bekannt geworden. Und er sagt Folgendes, epochaler Bruch durch die Trump-Wahl. Ja, epochal ist jetzt auch ein bisschen hochgehängt. Wenn Europa sich nicht zusammenreiße, drohe es, zur US-Kolonie zu werden, sagt Yuval Noah Harari im Gespräch mit dem Tagesanzeiger. Europa und auch die Schweiz kritisiert Harari scharf. Der Kontinent verliere sich in Nebensächlichkeiten. Europa sei heute nicht nur fast vollständig von der US-Militärmacht abhängig, sondern auch von amerikanischer IT-Technologie. Europa müsse sich schnell zusammenraufen. Und das gilt übrigens auch für die Schweiz, die von Harari da keine guten Zensuren ausgeteilt bekommt. Eben zu wenig Eigenständigkeit, zu wenig Souveränität, zu wenig Selbstständigkeit. Ja, den Zuschauern unserer Sendung mag das bekannt vorkommen, aber es ist doch interessant und schön, dass das jetzt eben auch langsam im Mainstream ankommt. Das zeigt ja auch, dass wir hier vielleicht nicht völlig aus einer exzentrischen oder gar exaltierten Warte heraus argumentiert haben, sondern ja doch irgendwo einen Punkt getroffen haben, dessen Evidenz sich allmählich auch etwas im breiteren Kreis da durchzusetzen scheint. Dann wird ja jetzt auch das Geschehen in Deutschland beobachtet. Ich habe dazu gestern noch mit dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder gesprochen, wie er das Ganze eigentlich beurteilt. Er hat geschmunzelt am Telefon, das war zu sehen bzw. sich vorzustellen. Und er hat Folgendes gesagt: Valde Miramus, eine rätselhafte Formulierung, also fast schon wie ein alter Indianerhäuptling, der da aus seinem Tipi-Zelt heraus in Andeutungen redet. Schau da nur, der Gesang der Kröte oder der Flug des Vogels, Valde Miramus. Was heißt das? Ich habe mich dann gefragt, ja, was heißt das um Himmels Willen? Da hat er gesagt, ja, sei eine Formulierung der katholischen Kirche, der er gar nicht angehöre, aber die in doch sehr treffender Art und Weise das Gefühl zum Ausdruck bringe, dass auch ihn befalle. Valde Miramus, damit hätten die Kleriker gesagt, wir wundern uns sehr, und das sei gewissermaßen das Todesurteil gewesen, sozusagen das äußerste an Kritik, was man da von Seiten des Vatikans gegenüber, ja, eben fehlbaren oder nicht sehr kompetenten Mitgliedern da der Kirche verlautbaren ließ, Valde Miramus. Und tatsächlich, man wundert sich, wenn man nach Deutschland schaut, man wundert sich über die Vorgänge, man wundert sich auch über diese eklatante Führungsschwäche, jetzt auch dokumentiert durch den Kanzler Scholz, der sich ja in einer Fernsehsendung nicht dazu durchringen kann, einen exakten Termin festzusetzen für dieses Misstrauensvotum. Er wird jetzt natürlich vor allem von rechts kritisiert, von der CDU kritisiert. Diese Kritik wird auch übernommen von unseren Medien, aber diese Kritik ist natürlich auch von hinten bis vorne verlogen. Denn der Friedrich Merz, da der Oppositionsführer der CDU, der könnte jederzeit ein konstruktives Misstrauensvotum machen, könnte sagen, so, wir wollen die Regierung absetzen. Warum macht er das nicht? Das wäre ja im Wohl des Landes. Ja, er macht es eben nicht, weil er möchte nicht, dass er die Stimmen der AfD bekommt. Das heisst, er macht die AfD grösser als Deutschland. Er macht im Grunde die andere bürgerliche Partei, mit der er partout nicht zusammenarbeiten will und sich damit dazu verurteilt, mit den Sozialdemokraten dann wieder zu kutschieren, was enorm schwierig ist. Ja, er stellt diese AfD über Deutschland. Und das ist für mich, ich habe gestern darüber gesprochen in der internationalen Ausgabe, das ist für mich natürlich ein Alarmzeichen gewissermaßen. Da frage ich mich, ja, ist dieser Mann tatsächlich bereit, den Ernst der Lage in Deutschland zu erkennen? Und diesen Ernst der Lage, glaube ich, sehen wir Schweizer ziemlich klar, denn unsere Wirtschaft ist da eng mit der Deutschen verbandelt. Ich bin kein Weltuntergangsprophet. Ich glaube auch, dass die Deutschen natürlich selbstverständlich in der Lage sind, ihre Probleme zu meistern. Und das braucht auch keine Raketenwissenschaft, um ihnen zu sagen, wo das Problem liegt. Sie haben einfach zu viel Staat, zu viel Sozialismus, zu viel Bevormundung, zu viele Leute, die vom Staat leben und nicht für den Staat, in dem Sinn für die Gesellschaft arbeiten, indem sie eben Wertschöpfung betreiben. Man belastet die Unternehmen zu sehr, man belastet die Bürger zu sehr und man hat das Gefühl, man müsse da in einem Korsett auch zusehends Meinungsäußerungsfreiheitsfeindlicher Beschränkungen sozusagen eine Art Kollektiv da bewirtschaften. Das sind sozialistische Umtriebe. Aber wenn wir die größte bürgerliche Partei haben, eine CDU, die sich auf diese verklemmte Art und Weise in einer Situation, die nun wirklich an Dringlichkeit ja, nicht mehr zu überbieten wäre, aber doch eine erhebliche, würde ich mal sagen, Brisanz und auch akute Handlungsbereitschaft erforderte. Dass ausgerechnet in so einer Situation der Friedrich Merz eben mit diesen parteitaktischen Spielchen kommt, das wird jetzt in den Schweizer Medien etwas meines Erachtens zu wenig gesehen. Was der Ukraine mit Trump droht, ja, da sind ja erste Meldungen durchgesickert. Der Kreml übrigens hat dementiert, dass die beiden, Trump und Putin, am Wochenende über die Ukraine gesprochen hätten. Das stimme nicht, das sei einfach eine Falschmeldung, wird bei uns zum Teil kolportiert, auch im Wall Street Journal. Und dort sind auch amerikanische Friedenspläne ruchbar geworden. Man hat das in Ansätzen etwas aufzeigen wollen. Der Plan, eine quasi entmilitarisierte Zone zu machen, auf 20 Jahre kein NATO-Beitritt, dann Friedenstruppen aus Europa, keine amerikanischen Truppen, das wird Putin nicht akzeptieren, nach dem, was er an der Waldai-Konferenz gesagt hat. Selenskyj müsse mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, die Strategie geht einfach nicht auf und Trump ist nicht bereit, hier eine solche, ein Fass ohne Boden hier weiterzumachen mit einer potenziellen Eskalationsgefahr, denn den Russen ist es ernst und dem Westen ist es weniger ernst. Der Rütli-Schwur ist für viele Schüler ein Fremdwort, lese ich heute Morgen in der NZZ. Der Geschichtsunterricht verliert an Bedeutung, das ist sehr, sehr schade. Deshalb werden wir in der Weltwoche den Geschichtsunterricht mit Professor Christoph Mörgeli intensivieren, denn die Schweiz ist ein Land mit Geschichte und um die Schweiz zu verstehen, muss man wie bei jedem Land die Geschichte verstehen und dass man sich damit zu wenig beschäftigt, ist für mich eine Tragödie. Ich bin ein Geschichtsinteressiert, wobei man könnte auch sagen, dass wenn die Schulen etwas vernachlässigen, dass zum Teil auch bei den Leuten trotzdem eine Gegenreaktion hervorruft und man sich erst recht für die Schweizer Geschichte zu interessieren beginnt. Aber eben, es ist schon wichtig, um auch seine letztlich staatsbürgerlichen Verantwortungen wahrzunehmen. Es ist dann auch ein Auftrag der Politik hier, der Politiker, diesen Geschichtsunterricht zu leben aus unterschiedlichen Perspektiven. Es gibt nicht nur eine Geschichtserzählung in der Schweiz, es gibt die Linken, es gibt die Mitte, es gibt die Rechten. Man soll alle hören und gegeneinander abwägen. Zürcher fühlen sich weniger sicher. In Zeiten von globalen Krisen und Kriegen ist das Vertrauen in die Polizei jedoch weiterhin groß. Ja, die Polizei, die letzte Verteidigungslinie der Zivilisation. Ich habe riesigen Respekt vor unserer Polizei. Natürlich kann man sagen, manchmal werden sie auch zu Prügelknaben ihres Auftrags, oder wenn da eine Zero-Tolerance-Verkehrspolitik durchgesetzt wird, wenn jede Parkbuße entschlossener verfolgt wird als das kriminelle Handeln eines sich illegal in der Schweiz aufhaltenden Migranten, dann fragen sich schon einige Leute, was eigentlich los ist. Aber dieses wachsende Unsicherheitsgefühl, das sagen mir viele, die auch in die Schweiz kommen, da habe sich unser Land massiv verändert und sei nicht mehr so positiv einzuschätzen wie früher. Das muss uns zu denken geben. Ich folge keinen Parteiparolen, sondern der Vernunft. Großes Interview heute auch in der NZZ mit Emil Steinberger, 91-jährig, der Luzerner Kabarettist, für mich einer der ganz großen Künstler der Schweiz. Emil, für mich fast identitätsprägend in meiner Primarschulzeit. Ich habe viele seiner Sketches auswendig gelernt und in der Schule nachgespielt, noch einmal vorgetragen. Schau mal, die Frau dort mit dem Hund hat auch noch dicke Beine. Das ist ein Sketch, als sie durch die Kehrtunnel, ja, sprich, ja, das sind alles Bunker, das ist alles unterkellert da. Red nicht so laut, es hat Ausländer im Zug. Kalter Krieg. Oder da die großartig, wie er erzählt, der Pilot, eine improvisierte Nummer, der Pilot, der am Schluss auf der Autobahn landet oder beim Bergsteigen, wo der eine dem Japaner auf den Kopf steht, das sind wunderbare Momente, auch auf der Polizei, auf der Polizeiposten, großartig, harde und selbstverständlich. Viele weitere Sketches, ich kann es natürlich nicht so gut nachmachen wie das Original, aber ich möchte hier nur zum Ausdruck bringen, Emil Steinberger ist ein absolutes Original und wenn man versucht, ihn in den Pantheon der internationalen Komik einzuordnen, ist das nicht ganz so einfach. Man kann nicht sagen, er ist der Chaplin der Schweiz oder er ist der Buster Keaton der Schweiz oder der Woody Allen der Schweiz, sozusagen der Komiker des freudianischen Zeitalters. Man hat immer gesagt, der Buster Keaton und der Charlie Chaplin, das seien sozusagen die amerikanischen Komiker des Maschinenzeitalters, wie sie da eingeflochten werden in die Zahnräder. Und auch Buster Keaton mit diesen unnachahmlich stoischen Verrichtungen auf dem Zug. Und Woody Allen ist dann sozusagen der Komiker des Unterbewusstseins, der Psychoanalyse, des ganzen Psychotrips, auf den da die amerikanische Gesellschaft in den 60er und 70er Jahren gekommen ist. Und Emil Steinberger war einfach der liebevolle, aber eben auch sarkastische Beobachter dieser schweizerischen Eigenarten. Und sein Humor und seine Komik sind zutiefst schweizerisch und sie sind in dieser schweizerischen Art sozusagen eine Punktlandung am Zentralnerv unserer Volksseele. Und ich habe dank Emil Steinberger sowohl über die Schweiz lachen gelernt, aber auch die Schweiz lieben gelernt in dieser Eigenspezifika oder in dieser Eigenheit, dieser spezifischen Eigenart, um jetzt das Fremdwort doch noch einigermaßen korrekt einzuparkieren. Und das zeichnet ihn aus. Also sozusagen die Liebe zur Schweiz, über die er sich gleichzeitig schmunzelnd und auch entlarvend lustig macht, ohne aber die Milch sauer werden zu lassen. Ein großes Vorbild, und ich glaube, das ist auch, muss irgendwo auch das Ziel dieser Sendung sein, dass man mit der größtmöglichen Schärfe und auch Ehrlichkeit sich über bestimmte, sagen wir mal, bizarrere Eigenheiten unseres Landes ein klares Bild macht, aber gleichzeitig eben nicht in diesen wohlfeilen Kulturpessimismus verfällt. Also Emil Steinberger mit 91 Jahren immer noch bestechend, jugendlich aussehend und wirkend und von einer auch entwaffnenden Fröhlichkeit, das, was ja auch zeigt, dass Humor das Leben verlängern kann. Ein großes Vorbild, eine der ganz prägenden Persönlichkeiten unserer neueren Geschichte. Toll, dass er jetzt auch ins Kino kommt mit einem wunderbaren, offensichtlich neuen Film, den ich allerdings nicht gesehen habe. Wunderbar ist allein die Tatsache, nur schon, dass es diesen Film noch gibt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.